Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin. Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge des Exponiert Museumspodcasts aus Berlin. Ich möchte heute mal ein kleines Experiment mit euch wagen. Und zwar ist mir während meiner Masterarbeit, als ich in alten Ausstellungskatalogen, in Archiven, im Institut für Museumskunde, also da sind mir ganz viele alte Ausstellungskataloge in die Hände gefallen. Und bei manchen Ausstellungen habe ich echt gedacht, wow, hätte ich die doch erleben können. Und ich wollte mal versuchen, ob man anhand so eines Kataloges irgendwie ein Museum wieder auferstehen lassen könnte. Und wie es der Zufall so will, ist irgendwie ein alter Ausstellungskatalog in meinem Briefkasten gelandet. Und ich dachte, jetzt versuchen wir es doch mal. Und ich habe mir Hilfe geholt und bei mir sitzt der Franz Jäger.
Hallo.
Hallo, Franz.
Hallo, Ulrike.
Ich freue mich, dass du heute bei mir bist, denn du kennst dich mit Archivalien und alten Katalogen ganz gut aus. Was treibst denn du so?
Das ist richtig, genau. Wir kennen uns ja schon, also eigentlich ja schon seit 2 Jahren jetzt, würde ich sagen. Du arbeitest ja auch an der Uni, so wie ich. Und du bist ja mehr so, ja, nach außen hin tätig und ich bin mehr so nach innen hin tätig. Ich bin im Archiv und verwalte dort ja sowohl die Sachen der Uni als auch Sachen, die uns halt herangetragen werden. Und da ist so ein Ausstellungskatalog natürlich für mich immer ein spannendes Ding. Ist natürlich schade, dass wir jetzt nicht in ein echtes Museum gehen können. Das finde ich bei deinem Podcast ja immer toll, aber freue mich natürlich auch, dass ich bei deinem Experiment hier dabei sein kann.
Das können wir ja mal irgendwann nachholen. Aber heute versuchen wir, in die Vergangenheit zu reisen.
Ja.
Ich habe mal versucht, ein bisschen zu recherchieren, was das eigentlich für ein Museum sein soll, wo aus dem dieser Ausstellungskatalog zu stammen scheint. Und hier steht, das ist aus dem Museum der nicht existierenden Dinge. Hast du davon schon mal gehört?
Nie gehört, nein, noch gar nie.
Ich habe auch versucht zu recherchieren, aber ich habe eigentlich nur einen einzigen Hinweis gefunden in einem alten Artikel aus dem Jahr 1917 und ansonsten ist über dieses Museum einfach nichts zu finden.
Wo soll das denn gewesen sein?
Auch das ist mir nicht so richtig klar. Also es scheint kein Berliner Museum gewesen zu sein.
Ja gut, dann wollen wir uns das Ding mal angucken.
Ja, ist ein ganz schön dicker Brocken. Und lass uns doch mal einen Blick hineinwerfen.
Ja, das ist natürlich jetzt ganz besonders spannend, weil normalerweise kommt man in so eine Ausstellung rein und lässt sich dann so ein bisschen leiten. Und so können wir es ja hier auch machen. Wir schlagen einfach mal auf und gucken.
Greifen uns einfach mal etwas heraus. Genau, fehlt diesmal so ein bisschen an Raumklang oder anderen Dingen. Jetzt müssen wir versuchen, das Ganze irgendwie mit Worten zu bestreiten.
Ja, dafür haben wir es aber hier schön gemütlich und müssen nicht rumlaufen beim Museumsbesuch. Ist ja auch mal schön. Aber guck mal hier, das ist toll hier. Das ist ein Stein oder was würdest du sagen?
Zumindest steht es dort.
Da steht auch da, Stein, ja.
Bezeichnung Stein vom Planet Vulkan. Das kann ja...
Das kenne ich eigentlich nur aus Star Trek. Also Spock kommt vom Vulkan, aber... Anscheinend hat man auch mal versucht, einen echten Planetenvulkan zu finden.
Macht natürlich Sinn, vielleicht im Hinblick auf den Namen des Museums der nicht existierenden Dinge. Vielleicht sind das wirklich, ich weiß noch nicht, also wir haben vorher noch gar nicht wirklich reingeguckt. Wir lassen uns jetzt auch gerade überraschen, ihr seid live dabei.
Ja, ich lese mal ganz kurz hier noch was dazu steht. Also es scheint wohl so gewesen zu sein, dass dieses Steinfragment gefunden wurde und dass der Finder, der französische Mathematiker und Astronom Urbain Le Verrier war im Jahr 1860 und der wollte damit eine Abweichung der Umlaufbahn vom Merkur erklären. Also dadurch sollte bewiesen werden, dass es diesen Planeten Vulkan gibt.
Aha.
Weil die Planeten, die ziehen sich ja immer so ein bisschen an, wenn sie aneinander vorbeifliegen und beeinflussen dann ihre Umlaufbahn. Und ich könnte mir vorstellen, dass er gesagt hat, okay, diese Unregelmäßigkeiten bei Merkur erkläre ich mir durch die Existenz des Planeten Vulkan, den ich aber noch nie gesehen habe. Hat sich dann aber später als falsch erwiesen, als dann Einstein mit seiner Relativitätstheorie nach außen gegangen ist. Und damit konnte man dann eben auch diese Umlaufbahn von Merkur anders erklären.
Also das wäre jetzt halt so ein typisches Objekt für Reinhard, der auch ungefähr genauso begeistert, wie ich jetzt sagen würde, ui, ein Stein.
Ja, aber es ist natürlich schon spannend, ne? Also zu sagen, hier dieser Stein, solange ich nichts anderes bewiesen habe, könnte der auch von einem Planeten sein, der noch nicht entdeckt worden ist.
Man kann ja erstmal alles behaupten.
Spannend.
Na gut, versuchen wir es mal mit dem nächsten. Also wir haben hier immer nur ein kleines Foto, mal gucken, was man hierauf überhaupt erkennen kann. Ich sehe ein Herren mit Rauschebart, der auf dem Arm etwas graues, langes und etwas gequält guckendes hat. Hier steht, es soll eine Nixe sein, die man anscheinend auf den Fidschi gefunden hat.
Also ein Skelett von einer Nixe sozusagen.
Na, hier steht mumifizierte Leiche so sieht es auch aus. Also es sieht ein bisschen aus, falls ihr schon mal im Naturkundemuseum in Berlin wart, wo die ganzen Gläser stehen mit den kleinen eingemachten Fischen drin. Da ist, glaube ich, auch so ein, zwei so ein bisschen hingeschnitzte Rochen, die man, glaube ich, auch mal versucht und hat zu verkaufen als Meerjungfrauen. Ungefähr genauso überzeugend sieht das da aus.
Und das ist, wir sehen quasi ein Foto von einem Foto. Also es scheint damals so als besondere Postkarte verkauft worden zu sein. So als sensationsheischende Postkarte. Guck mal, hier habe ich am Strand ein Nixenskelett gefunden. Hat zumindest der Herr Barnum gesagt, der Erfinder dieses angeblichen Nixenskeletts.
Finder oder Erfinder? Das ist hier die Frage.
Hier steht im Katalog noch, es wurde dann als Fälscherei entlarvt, da es sich um eine bewusste Mise en Scène handelte. Ist das ein Begriff, den du kennst aus dem Museumswesen?
Würde ich mir jetzt auch nur rückwärts erklären, weil dahinter steht, siehe auch das bayerische Wolpertinger. Also das hat man ja, glaube ich, auch absichtlich halt zusammengebastelt aus verschiedenen Tieren, um, was war das, bewusst zu täuschen?
Ja, okay, man könnte es vom Französischen ableiten, dass es halt hingestellt worden ist, um den Anschein zu erwecken, dass es echt ist. Also so eine Art Theateraufführung so ein bisschen oder zur Schaustellung.
Okay, du weißt ja, ich hatte ja kein Französisch, ich hatte ja leider nur Latein.
Das ist ganz schön lange, also dieses Museum und das, der Katalog belegt, scheint ein sehr großes gewesen zu sein von nicht existenten Dingen. Also die Eintragungsnummern, also ich als Archivar würde sagen, das sind ganz schön lange Ziffern und ein sehr elaboriertes Klassifizierungssystem.
Aber wie zum Beispiel diese Klassifizierungen jetzt beim Stein und bei der Nixe, der Stein ist klassifiziert als hypothetisch und die Nixe ist bezeichnet als klassifiziert als mythisch. Wie normal ist das in so einem Katalog?
Ja gut, ich würde mal sagen, der Schaffer des Museums oder der Gründer hat dann schon versucht, so eine Art Systematik den einzelnen Ausstellungsstücken zu geben, um sie halt voneinander abzugrenzen. Inwieweit diese jetzt natürlich deckungsfrei voneinander abgrenzen lassen. Das werden wir jetzt vielleicht bei den anderen Ausstellungsstücken noch zu sehen. Es ist zumindest der Wunsch zu erkennen, da eine wissenschaftliche Anmutung zu erzeugen und die Ausstellungsstücke zu klassifizieren.
Aber Anmutung, Betonung auf Anmutung, weil ich glaube, mythisch und hypothetisch sind ja das keine wissenschaftlichen Begriffe, aber vielleicht in seinem Universum der nicht existierenden Dinge nachvollziehbar.
Ich habe jetzt auch hinten können wir nachher noch kurz durchblättern, aber ich habe jetzt auch keine Klassifizierung am Anfang des Katalogs gefunden, wo wir den aufgeschlagen haben. Mal gucken, ob sich diese Begriffe wiederholen oder ob er für jeden quasi einen anderen entwickelt. Sollen wir einfach mal ein bisschen weiter hinten gucken, um das mal zu verifizieren oder zu widerlegen?
Ja, blättern wir einfach mal ein bisschen weiter.
Das sind jetzt hier alles eher Abbildungen. Na, vielleicht die hier noch, die finde ich passt vielleicht zu dem, was wir davor gesehen haben, so ein bisschen. Wenn du mal schauen, Max, guck mal, hier ist auch jemand so am Strand.
Ich fürchte, das ist kein Strand. Ich fürchte, das soll ein großer, gigantischer Kopffüßer sein, auf dem er steht.
Ach, der steht auf seinem Fundstück. Ah, okay.
Ich glaube schon. Also ich kann zumindest keinen Übergang erkennen zwischen dem großen Knubbel und dem restlichen knubbeligen Zeug. Also es ist ein Schwarz-Weiß-Foto, das lässt sich gerade wirklich schwer sagen. Aber es ist laut Typologie ein Tier und die Bezeichnung ist Seeungeheuer. Es soll anscheinend so eines von diesen großen Krakentieren sein, wovon man auch in alten mythischen Legenden manchmal liest, die wahrscheinlich ein ganzes Schiff aufessen konnten.
Ah, die man auf diese Seekarten draufgemalt hat, diese riesigen Tentakelkraken, die dann das Schiff verschlingen könnten.
Genau, Release the Kraken.
Und die eigentlich nur Verzierungen wahrscheinlich sein sollten für die Karte, aber die es in der Vorstellung der Piraten und Seeleute dann schon gab.
Meinst du, die waren so leicht zu beeindrucken?
Naja, es war ja schon viel Unbekanntes, würde ich sagen, damals auf den Meeren und man wusste nicht, was einen erwartet, weil es war noch nicht entdeckt und warum soll es dann nicht an irgendeinem fremden Land auch riesige Wesen geben? Von welcher Zeit sprechen wir denn hier? Ist hier nicht klassifiziert. Es wird nur ein
Dr. DeWitt erwähnt, aber leider ohne Lebensdaten oder ähnliches.
Genau, aber im Süden Floridas gefunden. Also ich sag mal, Süden Floridas, da ist die Karibik nicht weit. Piraten würde da schon Sinn machen, dass das so ein bisschen da auch mit reinspielt, dieser Voodoo-Aberglaube der Karibik so ein bisschen vielleicht. Aber hier sieht man auch wieder hier diese Klassifizierung, hier, wenn ich dich da nochmal drauf hinweisen kann,
ja,
ist hier Kryptit, also auch ein, den wir noch nicht gefunden haben. Wenn wir nochmal zurückblättern zu dem Bild, was wir gerade hatten mit der Nixe, da war es ja
mythisch.
Mythisch, genau. Und hier Kryptit. Also was Kryptit ist, das müsste ich jetzt auch nachschlagen. Das können wir ja vielleicht.
Das kenne ich nur so von Kryptozoologie. Da behandelt man ja auch einfach so Wesen, die mythisch sind.
Ja.
Also sowas wie, keine Ahnung, der Bigfoot oder der Yeti. Also wahrscheinlich wirklich solche Wesen, von denen irgendwie jeder schon mal gehört hat, aber über deren Existenz man sich gar nicht so klar ist. Oder eigentlich auch relativ sicher weiß, dass es sie nicht gibt, aber irgendwie wird man sie trotzdem nicht los.
Über die Eintragungsnummern kann man jetzt auch keine Verbindung zwischen beiden Eintragungen finden. Möchtest du mal was raussuchen?
Ja, gern. Ich nehme mal was Handfesteres, irgendwie was nicht ganz so abgefahren aussieht. Hier haben wir das Bild einer kleinen Glocke oder einer großen Glocke. Das lässt sich jetzt schwer sagen. Es ist wirklich nur der Ausschnitt ohne Größenvergleich, irgendetwas, was ermöglichen würde, das jetzt ein bisschen einzuordnen. Ach, guck mal, ist aus Thüringen. Da kommst du doch auch her.
Ja, stimmt.
Kennst du vielleicht das Dorf, aus dem diese Glocke stammen soll? Aus dem
Gerstel? Das habe ich nicht gehört, aber soweit ich das hier sehen kann, ist das ja auch eigentlich der Gegenstand der Eintragung dieses Dorf Gerstel, dass es ein verschwundenes Dorf sein soll oder eins, das gar nie existiert hat. Also hier werden noch
aber ein Foto von der Glocke haben sie.
Genau, es werden noch drei andere Dörfer genannt als Referenz. Die Orte Thema, Mariesfeld und Oberstadt nahe Dachbach. Und zwischen diesen drei Orten soll ein weites Feld liegen, das Gertles oder Gertlitz oder Gertels genannt wurde. Und und da soll irgendwann mal ein Dorf gestanden haben. Aber
zumindest hier laut, guck mal, die haben hier zitiert aus einem, aus den thüringischen Sagen von Ludwig Bechstein.
Das muss ich mir mal aufschreiben, da muss ich mal nachschlagen. Also das interessiert mich als Thüringer natürlich sehr. Aber diese drei Orte sagen.
Und bei euch ist einfach so ein Dorf verschwunden, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Also die Sage wird hier noch erzählt. Möchtest du die einfach vielleicht mal vorlesen? Ich glaube, das ist für die Hörer sonst ja schwer, wenn wir das jetzt einfach nacherzählen. Willst du es einfach mal vorlesen?
Ich kann es ja mal versuchen. Zwischen den drei Orten, die du gerade gesagt hast, dort hat von alters ein Dorf gestanden und es ist darauf gar nicht geheuer. Ein Reisender wanderte über jenes Feld, da sah er plötzlich, wie jener Fälscher das wüste Germelshausen, ein schönes Dorf, vor sich liegen. Ja, jetzt Germelshausen oder Gerlitzen, sind sich auch nicht einig. Es war gerade Sonntag und in dem Dorfe läutete es in die Kirche. Als er hineinkam, schritten die Leute auch ganz ernst nach derselben hin. Ihre Tracht war aber auffällig alt und sonderbar, gar nicht wie heutzutage die Mode. Der Reisende fragte einige der Vorübergehenden nach dem Namen des Ortes, aber wen er auch fragte, der gab ihm keine Antwort und alle wandelten so ruhig und still, ja lautlos und hörbaren Trittes an ihm vorüber, als ob sie ihn gar nicht sähen. Dabei starrten ihre Augen ganz gläsern und es kam dem Reisenden ein übermächtiges Grauen an. Durch die Läute dieser Glocke spricht das Unsichtbare zu uns.
Es erinnert mich so ein bisschen an ein Märchen von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen. Da gibt es, glaube ich, auch so eine Szene, da ist er nachts in so einem Spukschloss, meine ich, und soll sich da eigentlich erschrecken. Und dann kommen die Gespenster und ignorieren ihn aber alle so ein bisschen. Ach, der Ort habe ich noch nicht gehört.
Da musst du dich wohl mal in irgendwelche Archive deiner Heimat setzen und auch mal ein bisschen blättern.
Na, ich frage mal einen Schulfreund von mir, der hat auch in Erfurt studiert und den kenne ich noch aus dem Studium. Den frage ich mal, der ist jetzt mittlerweile Stadtschreiber in Weimar geworden. Vielleicht kann der mir da nochmal helfen.
Das wäre natürlich spannend, falls du da nochmal was findest.
Mach ich, gebe ich dir nochmal Bescheid, ja.
Okay, ich habe hier gerade noch was Schönes gefunden. Das sieht doch mal nicht ganz so unheimlich aus. Es ist ein Gemälde. Wo vorne zwei Mädchen sitzen und im Hintergrund sieht man eine ganz lauschige, niedliche Stadt und da steht Sommer in Niederösterreich.
Aber guck mal, hier ist auch schon wieder ein verschwundenes Dorf.
Ach, also die Klassifizierung sagt zumindest verschwunden. Ist jetzt das Bild verschwunden?
Nee, auch wieder
oder
der
das
Ort.
Dorf?
Also der Ort Murtal in Österreich, der soll verschwunden sein. Beziehungsweise man weiß, glaube ich, gar nicht so richtig, ob es den jemals gegeben hat, weil der einzige Beweis ist eben dieses Bild, was du gerade beschrieben hast.
Hier steht noch was von einer Legende, in dem über dieses
Murtal?
Ich glaube, das ist das Tal, in dem dieser Ort sein sollte.
Ja.
Es soll in einem Bergsee versunken sein. Klingt ein bisschen nach den drei Fragezeichen, aber.
Ja, es ist schon spannend, dass so Orte verschwinden oder Dörfer einfach verschwinden.
Scheint auf jeden Fall ein sehr interessantes Museum gewesen zu sein.
Ich kenne das ja, also weil hier Bergsee steht, man hat es ja manchmal auch so in unserer Umgebung hier in Brandenburg, wenn dann so der Bergbau kommt oder auch in Nordrhein-Westfalen, wenn der Bergbau kommt und dann Dörfer evakuiert werden und dann von Stauseen gefüllt werden oder von Baggerseen gefüllt werden, dass die dann dadurch verschwinden.
Aber dann hat man wenigstens Belege darüber, dann mussten irgendwie Leute, die bekommen dann ja so Ersatzhäuser und die werden ja umgesetzt und die werden ja nicht einfach geflutet.
Ja, je nachdem, wann es natürlich passiert ist, gibt es vielleicht auch keine Aufzeichnungen.
Und so entstehen diese Legenden, meinst du?
Das ist zumindest ein Ansatz, warum so eine Legende entsteht. Ja, weil einer hat mal gehört, da gab es mal ein Dorf, das hat vielleicht gestimmt. Und ja, aber es gibt halt keine Beweise mehr, weil alles damit untergegangen ist.
Da sieht man wieder, wie wichtig die Arbeit so eines Archivs ist. Wenn die Vorgänge verschwinden können, dann ist es quasi nie passiert.
Das versuche ich ja allen immer weiß zu machen oder auch zu belegen natürlich, wie wichtig meine Arbeit eigentlich ist.
Sonst würde es dich ja auch selber überflüssig machen, das würden wir ja auch nicht wollen.
Ja, wir Archivare, wir sammeln ja nicht nur Dinge, sondern wir versuchen ja auch einen Sinnzusammenhang herzustellen und ja für folgende Generationen etwas zu hinterlassen.
Und das Ganze irgendwie nachvollziehbar zu machen. Aber guck mal, ich habe hier jetzt gerade nochmal bei der Glocke, die Klassifizierung war flimmernd. Das muss schon ein sehr interessanter Mensch gewesen sein, der diese Sammlung überhaupt angelegt hat.
Also ich würde vermuten, der hat sich diese Klassifizierungen selber ausgedacht.
Aber ich wüsste nicht, aus welchem Katalog er die genommen hat. Na, wollen wir noch was?
Darf ich nochmal blättern?
Jo.
Hier vielleicht so als Anlehnung an das Erste haben wir hier nochmal einen Stein. Oder zumindest einen etwas schöneren Stein. Ist ein Artefakt.
Aber hier steht auch eine Fälschung.
Ah. Du kannst es ja mal kurz durchlesen. Ich würde mal inzwischen das Bild beschreiben.
Ja,
dann
mach mal.
Kannst du gleich. Also wir sehen irgendwie eine runde Steinplatte mit einem Loch in der Mitte. So von der Aufnahme würde ich jetzt sagen, ja, vielleicht so Handteller groß. Bisschen größer und die ist so ein bisschen geriffelt, die Oberfläche, also hat noch so Einkerbungen, wie so Reptilienhaut, aber alles halt aus Stein, also das ist halt in dieser Steinoberfläche so nachgeformt, wie Reptilienhaut, würde ich sagen. So. Und ja, jetzt darfst du sagen, was es anscheinend sein sollte, die Fälschung?
Also genannt wurde es anscheinend Dropa. Und ein chinesischer Archäologe namens Hipu Tai scheint das in einer Höhle gefunden zu haben. Es soll ein rituelles Artefakt sein. Es war wohl eine Art Grabausstattung zwischen dem 5. und dem 10. Jahrhundert, aber es könnte auch eine Tortenplatte sein. Also,
warum sollte man sowas denn jemandem ins Grab reinlegen?
Das weiß ich auch nicht. Aber das Totenkult ist halt auch immer, da stecken viele Emotionen dahinter und Glauben an ein Nachleben, ein Vorleben, an ein Hier und Jetzt, das will man auch eigentlich kaum beurteilen.
Hier gibt es einen Verweis auf ein anderes Exponat, da müssten wir mal kurz nochmal hier 30 Seiten weiterblättern.
Ein Glück, du kennst dich mit solchen Katalogen aus.
Ja, hier macht die Systematik tatsächlich mal Sinn, die Nummern verweisen aufeinander und hier haben wir eben ein real klassifiziertes Exponat jetzt, also es gab mir gerade die Fälschung mit dem Stein, aber das, was dazugehört, ist wohl real. Das ist eine Maschine, ein Symphonion aus New York. Das ist eines der letzten Symphonions von Gustav Brachhausen, eigenhändig gebaut. Und damit sollte angeblich dieser Dropa-Stein oder Dropa-Steine generell abgespielt werden können. Also quasi ein Plattenspieler für Dropa-Steine.
Ach doch, keine Tortenplatte.
Ah, okay, dann ist das quasi wie so eine Tonwalze, nur platt gedrückt auf Stein, also Vorläufer der Schallplatte vielleicht. Der soll das gebaut haben, nachdem er so einen Dropa-Stein gesehen hat, hat er sich hingesetzt und hat versucht, etwas zu bauen, auf dem er diesen Stein aktivieren kann. Weil er davon überzeugt ist, dass es ein Tonträger ist. Also, aha, okay. Und er ist gestorben, bevor er die Maschine vollenden konnte. Also es ist nicht bewiesen, dass es funktioniert.
Ach Mist, dass es dieses Museum nicht mehr gibt. Jetzt wäre ich doch neugierig und würde gerne mir das Ganze mal angucken gehen.
Ja, vor allem, man hätte ja mal diese Platte, auch wenn es eine Fälschung ist, da drauflegen können. Na gut, wenn es gefälscht ist, ist vielleicht auch
diese... Dann ist wahrscheinlich nur irgend so ein Zufallsmuster da drauf geritzt.
Okay.
Das ist natürlich spannend, wenn man sowas mit ins Grab gegeben hat. Vielleicht nochmal eine letzte Botschaft.
Ja, statt Nachrichten, die halt auch wirklich, oder Nachrichten, die halt wirklich auch die Jahrhunderte überdauern können und dann wieder abgespielt werden können. Spannendes Museum.
Auf jeden Fall. So, jetzt blätter ich aber auch nochmal. Oh, hier hinten ist noch was drin.
Was? Wie?
Ein Brief.
Da war so ein loses Blatt tatsächlich hier hinten drin festgeklebt. Ha, okay. Was steht denn drauf?
Hm. Es scheint ein Brief zu sein an einen gewissen Ferdinand Ossendowski. Die Adresse kann man leider nicht lesen. Er ist vom 15.06.1900 irgendwas. Man kann es nicht richtig lesen.
Nee.
Sehr geehrter Herr, bitte verzeihen Sie die Unverschämtheit des Schreibenden, der es wagt, sich an Ihnen, einem berühmten Gelehrten, mit seinem ungebildeten Gestotter zu wenden. Sie kennen mich nicht und ich will Sie auch nicht mit unnötigen Details über mein Leben langweilen. Es sei mir erlaubt zu sagen, dass ich Ihr Werk zutiefst bewundere und dass ich als leidenschaftlicher, denn auch amateurhafter Kunstsammler Ihre fabulösen Reiseberichte gern als Inspirationsquelle für neue Schatzsuchen nutze. Mit großer Begeisterung stolperte ich kürzlich über eine durchaus faszinierende Stelle in Ihrem monumentalen Werk »Tiere, Menschen, Götter«. Ich beziehe mich auf Ihre Erzählung von Gushri Khans Siegeszug durch Tibet. Mit wundersamer Mündigkeit schildern Sie an jener Stelle die historische Begegnung zwischen dem legendären Anführer der Kalmucken und dem Herrscher der Tibeter, dem 5. Dalai Lama. Das Detail, was mich am meisten fasziniert hat, ist der schwarze Stein, den der Dalai Lama vom mysteriösen König der Welt bekommen haben soll. Sie schreiben, dass Gushri Khan den Stein mit sich in die westliche Mongolei brachte, weil er anscheinend die Fähigkeit hatte, die Zukunft vorherzusagen. Mir sei an dieser Stelle gestattet zu sagen, dass ich die Geschichte vom märchenhaften König der Welt und von seinem unterirdischen Königreich im Herzen der Himalaya für Humbug halte. Es wird Sie überraschen, aber viele Jahre unermüdlicher Schatzsuchen haben mir beigebracht, dass die größten Geheimnisse der Weltgeschichte zumeist nicht in abgelegenen wilden Regionen des fernen Ostens, sondern eher im eigenen Vorgarten lauern. Dennoch finde ich, dass der Stein, den Sie so flüchtig erwähnen, sehr wohl den forschenden Blicken des Eingeweihten verdient. Als Gushri starb, soll der Stein weiter im Besitz der Steppennomaden geblieben sein und sie vor Not und Unglück geschützt haben, bis der letzte Khan des Stammes der Olet, Amursana, von der herannahenden Qing-Armee ins Russenland flüchten musste. Vor der Flucht soll Amursana den Stein nach Urga geschickt haben, dem heutigen Kulun. Hier soll er dann etwa 100 Jahre später verschwunden sein, von Unbekannten gestohlen. Ob das mit dem Verlust des Steines zu tun hatte, wissen wir nicht. Aber kurz darauf war das glorreiche Imperium der Mongolen bekanntermaßen futsch. Somit deckt sich Ihre Erzählung auf wundersame Weise mit den Ergebnissen meiner Recherche. Es wird Sie freuen zu wissen, dass meine Forschung jedoch noch etwas weiter reicht. Das heißt, bis zum heutigen Tag. Um die ganze Geschichte des Schwarzen Steins zu erzählen, würde ich vermutlich fast so viele Seiten wie Sie für Ihr beeindruckendes Werk benötigen. Ich werde deshalb nur die wichtigsten Etappen seiner Reise nennen. Nach langen Recherchen konnte ich feststellen, dass der Stein von sogenannten Burkanisten entwendet wurde. Dabei handelt es sich um Anhänger eines Kults, welches in der Altai-Hochebene verbreitet ist und auf die Auferstehung des letzten Khans Amursana wartet. Es ist anzunehmen, dass Kultgründer Che Chelpan den Stein als Schlüsselelement für die Wiederbelebung des mongolischen Imperiums sah. Doch Chelpans Plan nahm bald eine unerwartete Wendung. Vor seiner Jurte tauchten eines Tages mehrere hundert tibetische Mönche in ihren unverwechselbaren roten Gewändern auf. Er solle umgehend den Stein aushändigen, hieß es, oder sich für den Krieg bereit machen. Chelpan wusste, dass es nicht ratsam ist, mit den gelben Mützen zu spaßen. Er wusste aber auch, dass ohne den Stein seine Gemeinde keine Zukunft hatte. Er vereinbarte also mit den Mönchen, dass er ihnen den Stein unbefristet ausleihen würde. Um die Eigentumsrechte der Burkanisten zu schützen, würde aber einer seiner Söhne den Stein begleiten. Die Mönche erklärten ihr Einverständnis. Jahre vergingen, bis eines Morgens der Sohn von Chelpan zur Jurte seines Vaters zurückkam. Er war verwundet und ausgehungert. Mit gebrochener Stimme und fiebrigen Augen erzählte er, dass die Tibeter ihn und den Stein zu einer abgelegenen Bergregion namens Bayarhan gebracht hatten. Sie hatten ihr Lager auf einer grasigen Hochebene vor einem schwarzen, pyramidenförmigen Berg aufgeschlagen. Bis dahin hatte der Junge den Stein immer bei sich in einer Holzkiste aufbewahrt, An dieser Stelle sollten ihm die Tibeter zu verstehen gegeben haben, er solle sich vom Stein trennen. Er versuchte sich zu wehren, doch die Mönche konnten ihn schnell überwältigen. Da er schlau genug war, sich nicht mit den gelben Mützen anzulegen, begnügte sich der Junge damit, die Kiste aus der Entfernung im Blick zu behalten. Am dritten Tag sah er, dass die Mönche auf einmal einen Kreis um die Kiste bildeten. Singend hoben sie die Holzkiste auf und begannen, den Berg festlich zu besteigen. Der Junge folgte dem Umzug bis zum Eingang einer riesigen Höhle. Versteckt hinter einem Stein beobachtete er, wie die Mönche die Höhle betraten und die Kiste auf den Boden legten. Erst dann merkte er, dass die Wände der Höhle mit Steinen bedeckt waren, die ihm ungefähr dem Stein von Amorsana ähnelten. Einige waren winzig, andere kolossal. Tausende schwarze, glänzende Kristalle, die aus Spalten und Nischen wie die Stachel eines Seeigels ragten. Als die Mönche die Kiste öffneten, vernahm der Junge plötzlich einen tiefen Ton, wie die dunkle, tiefe Note, die ein Erdbeben ankündigt. Er kam offenbar von den schwarzen Kristallen. Dann habe er das Gefühl gehabt, dass sich der Boden unter seinen Füßen auflöste und dass die dunkle, kolossale Masse des Berges plötzlich wie die Flügel einer Libelle flimmerten. Die Mönche hätten ihn später bewusstlos hinter dem Stein gefunden, ihn wiederbelebt und ihm daraufhin auf ihre Art beigebracht, nicht uneingeladen ihren Ritualen beizuwohnen. Daraufhin habe der Junge das Lager verlassen und den langen Nachhauseweg eingeschlagen. Er dachte, er wäre einige Monate weg gewesen. Es waren 10 Jahre vergangen. Verzeihen Sie die langwierige Erzählung. Ich verspreche Ihnen, dass ich nun endlich zum Punkt komme. Wie es zu erwarten war, verbreitete sich die Legende der magischen Höhle im Nu wie Feuer in der Steppe. Mehrere Expeditionen wurden organisiert, von den Burkanisten, den Russen, den Chinesen. Doch die Höhle ließ sich nicht mehr finden. Jahre später trat ein chinesischer Archäologe namens He Pu Tei hervor und sagte, er habe die Höhle gefunden und die Steine nach Peking gebracht. Er nannte sie Dropper und beschrieb sie als schwarze Steinplatten mit eingravierten Symbolen. Bevor er, wie angekündigt, die Steine in einer großen Ausstellung der Welt präsentieren konnte, wurde der Archäologe tot in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Offizielle Todesursache? Hirnschlag. Von den Steinen keine Spur. Ich persönlich glaube nicht, dass Herr Chi die ganze Wahrheit erzählte. Wie ich so sicher sein kann, fragen Sie? Weil ich in diesem Moment, während ich diese Zeilen schreibe, den letzten echten Dropperstein vor mir habe. Und es ist keine Steinplatte. Er ist ein schwarzer, glänzender Kegel. Wo ich den Stein gefunden habe, fragen Sie? Bei einem See nicht unweit unserer Reichshauptstadt. Ein prachtvoller Ort. Der Reisende erblickt den See durch eine Kulisse von hohen Kiefern und Tannen, die wie stumme Riesen über dem dunklen Wasserspiegel wachen. Anders als bei den flachen Seen der Umgebung, sucht der erschöpfte Wanderer vergebens nach einer sandigen Bucht, in der er kurz rasten kann. Die Böschung fällt steil ins kristallklare Wasser ab, so, dass der unwissende Reisende plötzlich näher ans kalte, dunkle Wasser kommt, als ihm lieb wäre. Im Volksmund heißt es, ein Dorf oder gar eine Stadt habe hier gelegen. Was damit geschehen sein soll, können die Bewohner der umliegenden Dörfer nicht sagen. Viele von ihnen berichten von einem unheimlichen Schimmer, der nachts aus der Richtung des Sees zu sehen sei, und von einer Melodie, die an besonders windstillen Tagen im Sommer am Ufer zu hören sei. Ob es stimme, dass der Stein die Zukunft voraussagen kann, wollen Sie wissen? Zunächst muss ich Ihnen gestehen, dass ich noch nicht die absolute Gewissheit darüber habe, wie der Stein sozusagen funktioniert. Nach langen Recherchen in den heiligen Schriften der tibetischen Magier bin ich zum Schluss gekommen, dass der Stein eine Art Tonträger ist und dass es eines speziellen Instrumentes bedarf, um die Klänge hervorzulocken, die im Stein gefangen sind. Ob diese Klänge etwas über das morgige Wetter oder die Ernte des kommenden Jahres verraten? Gütiger Herr, Sie sind viel gereist. Im Himalaya haben Sie Bergketten gesehen, die wie die Zähne einer hungrigen Gottheit das Firmament zu zerreißen schienen. Und Sie haben die Säulen aus Wind und Sand gesehen, die über der Taklamakan-Wüste ragen und so aussehen, als würden sie den ganzen Himmel stützen. Was ist also die Zukunft? Ein Stern explodiert in dieser Sekunde mit der Kraft einer Million Sonnen, 100.000 Lichtjahre von uns entfernt. Dieses Ereignis bedeutet das Ende unzähliger Welten. Doch die Menschen werden erst in 100.000 Jahren davon erfahren. Angenommen, dass es die Menschheit noch geben wird. Ich frage Sie, ist das Vergangenheit? Ist das Zukunft? Nein, mein Herr, nichts dergleichen. Stellen Sie sich eher ein Schachbrett vor. Spielen Sie Schach? Dann wissen Sie, dass in jedem Moment eine Vielzahl möglicher Züge dem Spieler zur Verfügung stehen. Einige effektive, andere weniger. Nun stellen Sie sich vor, Sie könnten in einem Moment alle erdenkbaren Züge sehen, alle möglichen Spielergebnisse. Kein Entweder-Oder, kein Ja, Nein. Alles ist gleichzeitig möglich, wahrhaftig, real. Würde es noch Sinn machen zu spielen? Ich bedanke mich herzlich für Ihre Geduld und verbleibe auf ewig Ihr treuer Bewunderer. Hochachtungsvoll, Professor Dr. Uli Wertz.
We'll be right back. Hi, hier spricht Fabio Gelli, Co-Autor und Produzent von Rando. Vielen Dank an Ulrike Kretzmer und Franz Jäger, die die heutige Folge moderiert haben. Ulrike ist der Kopf hinter dem Exponiert-Podcast, Museum-Podcast aus Berlin. Und auch tausend Dank an Flimmer, wie immer, für die ganz tolle Musik der heutigen Folge. Und zum Schluss ein besonderes Dankeschön an die englische Band Xeresa, die uns für die heutige Folge einen Song zur Verfügung gestellt hat. Mehr Musik von Xeresa findet ihr unter www.xeresa.bandcamp.com.